Ich möchte heute mit euch nachdenken und sprechen und auch natürlich das Wort Gottes teilen über Erfolg und Misserfolg. Ja, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo Erfolgsdenken da ist und wir auch den Traum haben, ein erfolgreiches Leben irgendwie zu führen, ja, erfolgreich zu sein im Beruf, in materieller Hinsicht vielleicht. Ja. Wobei schon zu sagen, dass man eine erfolgreiche Ehe hat, ist schon schwierig. Das ist eine glückliche Ehe, sagt man, oder gelingende Beziehungen oder so. Man kann nicht sagen, Erfolg, ja, oder höchstens, dass du jemanden vielleicht erobert hast, das hatte Erfolg, der Versuch. Aber da spricht man eher von gelingenden oder ja, guten Beziehungen oder so. Es gibt trotzdem so ein Gefühl, auch zum Beispiel als Eltern, ja, möchte man erfolgreich sein in Bezug auf seine Kinder. Ja. Wenn nicht auf die Kinder, dann wenigstens auf die Enkel. Nee, egal. Aber irgendwie das, der Wunsch, ja, was ist ein erfolgreicher Vater, ja, oder eine erfolgreiche Mutter, ja, habe ich mich gefragt. Und es ist tatsächlich so, wenn wir in dem Bereich scheitern oder das Gefühl haben, dass wir irgendwas falsch gemacht haben und das Gefühl haben, wir sind mitverantwortlich für das, was dann vielleicht nicht so gut gelaufen ist im Leben unserer Kinder, das ist schon so ein sehr tiefes Gefühl auch, ja, wenn dann noch entsprechende Folgen das Ganze hat. Ja. Naja, aber auch eben, klar, wie gesagt, berufliche Tätigkeiten, da geht es um Erfolg irgendwie auch. Ja, und das kann einen schon auch ganz schön beschäftigen, wenn man lange arbeitslos war, sich beworben hat und es hat nicht geklappt. Also wir haben den ganz normalen, glaube ich, ganz normalen Wunsch irgendwie in unserem Leben Erfolg zu haben. Vielleicht nicht unbedingt in allen Bereichen, aber so ganz grundsätzlich. Ja. Im christlichen Bereich mischt sich das noch damit, dass uns manchmal so vermittelt wurde oder so haben wir es oft auch aufgefasst, wenn wir alles richtig machen, nach Gottes Willen, nach Gottes Geboten oder das richtige Säen, das Prinzip von Saat und Ernte beachten, wir säen das Wort Gottes in unsere Kinder, wir handeln nach den Geboten Gottes und so weiter, dann muss eigentlich unweigerlich der Segen, Klammer auf, Erfolg, erfolgen. Ja, das ist eigentlich die Folge von dem, dass wir alles richtig gemacht haben, zumindest es versucht haben. Ja, und da merken wir irgendwann, das ist kein Automatismus, das ist nicht automatisch so, das kann auch ganz anders verlaufen. Je länger man lebt, umso mehr erlebt man, glaube ich, auch die andere Seite. Manchmal sogar, obwohl man gedacht habe, wir haben doch alles versucht, wir haben doch alles richtig gemacht oder so, und dann klappt es gerade nicht. Ja. Und da ist dann auf die Frage, wie sich das auf unsere Beziehung zu Gott auswirkt. Und dafür möchte ich so ein bisschen so heute mal die Augen öffnen. Ja. Natürlich auch aus eigener Erfahrung heraus. Ja. Also wenn man in seiner Ehe scheitert, ist das etwas, was einem komplett den Boden unter den Füßen wegzieht. Als Christ, glaube ich, oder auch sowieso, wenn man dann noch Pastor ist oder sowas. Ja. Aber das ist dann sehr, sehr spannend zu sehen, wie man mit Gott auch da durchgehen kann. Und erstmal möchte ich ein paar Worte verlieren, in Erinnerung rufen, so ein paar Helden der Bibel, wo ich die Frage euch vorlegen möchte, sind das Erfolgsleute? Hatten die Erfolg oder hatten die Misserfolg? Ja, oder was ist die Definition von Erfolg? Kommt nämlich dann als drittes. Also nehmen wir mal den Hiob, der war ja erfolgsverwöhnt. Ja, der hatte eine tolle Familie. Ich weiß nicht, wie toll seine Ehe war. Also die wenigen Äußerungen, wo die Frau vorkommt, sind nicht so toll. Aber zumindest hat er eine wunderbare Kinderschar hervorgebracht mit seiner Frau und war materiell gesegnet, finanziell. Zu ihm schaute man auf, weil er so gesegnet war, weil er so weise war und alles. Und all dies wurde ihm genommen und das war ein Scheitern, das war natürlich ein Misserfolg nach dem Erfolg. Gerade wenn man dann schon Erfolg hatte, ist es natürlich auch ganz schwer, wenn man nie Erfolg hatte, nie erfolgsverwöhnt war. Aber wenn man jetzt schon Erfolg hatte, dann auch mit Niederlagen umzugehen, ist ja bei Sportlern, bei ganz vielen Bereichen so. Ja. Oder auch bei einem Geschäft, du hast ein erfolgreiches Geschäft gehabt, und beim zweiten Mal gibt es eine totale Bauchlandung, du musst Konkurs anmelden und da ist die Erfolglosigkeit da. Und deswegen glaube ich, dass Hiob ein Beispiel dafür ist, wie auch er in einen Bereich geführt wird, wo er Misserfolg erlebt und scheitert. War Mose eigentlich wirklich erfolgreich? Der große Führer des Volkes Gottes, ja, Mose. Ja? Also ich weiß nur, dass er aufgrund aufgrund dessen, dass das Volk gemurrt hat, ihn auch provoziert hat zu einer fleischlichen Reaktion, dass er deswegen nicht ins Verheißene gekommen ist, ganz am Ende. Ja, das würde ich als Misserfolg bezeichnen. Hat er selbst, glaube ich, auch so erlebt, er durfte noch reingucken. Ja? Na gut, ich erlaube dir, dass du es sehen darfst. Oder das Essen, den wunderbaren Braten, kriegst nichts davon. Darf ich wenigstens mal gucken, darf ich mal wenigstens mal riechen, wie der Braten riecht? Ja, kannst du gerne mal gucken und riechen, aber du kriegst nichts davon. Das war schon hart, glaube ich. Aber man muss natürlich sagen, tatsächlich hatte Gott ja gesagt, er soll das Volk rausführen und so. Aber ich glaube schon, dass das auch bei all dem Erfolg, den er hatte, nämlich er hat tatsächlich das 2 Millionen Volk aus Ägypten herausgeführt, durch Gottes Hand, Erfolg und dann dieser Misserfolg. Ausgerechnet am Ende, oft ist der Misserfolg am Ende, das ist hart. Gell?
Erfolgreich gescheitert,
genau, oder grandios gescheitert, könnte man auch sagen. David ist ja auch einer unserer Helden, oder? So wird im Neuen Testament auch viel auf ihn Bezug genommen, ist schon eine wunderbare, wunderbare Figur. Er führte das Königtum Israels zur Blüte, ja, zur Unanfechtbarkeit, zu einer Weltmacht im damaligen Orient, ja, unter dem Segen Gottes und nicht weltlich, sondern geistlich, mit einem etablierten, riesigen Chor und vollzeitlichen Musikern, die Psalmen gesungen haben, mit Prophetie, mit auf geistlichem Fundament gebautes Reich, dass man das fast mit dem Reich Gottes verwechseln kann, hat mächtige Siege eingefahren für das Volk Gottes, ja, also Erfolge, ja, riesige Erfolge, ja. Woran ist er gescheitert? Na ja, gut, er hat gesündigt oder so, aber bei ihm ist der Misserfolg in der Familie. Also manchmal so 3 Bereiche, die laufen wirklich super nach außen gut und auch so, also, aber dann spricht ihn nicht auf seine Familie, auf seine Kinder an. Das ist ein ganz, ganz Wunderbereich, ja. 3 Söhne haben sich gegen ihn gewandt. Ja, es war also der eine, der hat den anderen umgebracht und eine Tochter wurde von einem Halbbruder vergewaltigt und der narzisstische unter allen, der Absalom, der sich selbst mehr liebte als alles, der hat eine richtige Rebellion angezettelt, ja, genau, gegen den Vater, ja, und Wahnsinn, ja, sodass er ausziehen musste, ja. Und Jerusalem verlassen musste, das ist doch ein grandioser Misserfolg, eigentlich kann man sagen. Sogar sein Ratgeber, Ahithophel, hat sich auf die Seite des Rebellen geschlagen. So. Also familiär eine Katastrophe, auf Deutsch gesagt. Man kann auch über seine fehlenden Durchsetzungsfähigkeiten als Vater, Erziehungsmethoden, fehlende Konsequenz, und da kann man echt drüber nachdenken. Also das war nicht seine Stärke. Und er ist auch grandios gescheitert. Fast auf der ganzen Linie, mit Mühe und Not fast auf dem Sterbebett noch gegen den Adonia, der nächste Sohn, der versucht hatte, König zu werden, sich doch durchgesetzt und seinen halbwüchsigen Sohn Salomo zum König gemacht, ja, ohne da großartig Beifall für zu bekommen. Aber so lief das dann. So lief das dann ab. Oder ich musste an den Elia denken, das ist doch ein toller Prophet, oder? Oh, diese Kindergeschichten immer wieder, so auf dem Berg Karmel ist das, gell? Dann fällt dann das Feuer von Gott auf den Altar, auf ein Gebet dieses Gottesmannes hin, ja? Und dann sagt er vorher noch, also voller Glauben, ja, sagt er noch, die Baalspriester haben sich da ja völlig aufgerieben, da schon nass geschwitzt waren die schon, ja, und die haben da versucht, Feuer irgendwie zu produzieren, aber so Baal war so schwach, dass er noch nicht mal das machen konnte, ja. Und da sagte Elia damit, dass es eindeutig verläuft, ja, Wasser, ganz viel Wasser auf den Altar, um den Altar, damit keiner nachher sagt, ja, wieso, ist doch jetzt hier wie beim, ist so heiß, ja, so heiß, da, die hat sich entzündet von der Hitze, Bergkabel oben, wow, weiß nicht, wie viel Grad da gewesen ist, ja. Nee, das wird jetzt, wir machen das so, dass es auf keinen Fall Zufall ist, ja. Und tatsächlich fällt Feuer vom Himmel, er bewirkt eine Umkehr, ja, wer ist Gott, ja, schreien die Leute, die Baalspriester werden beseitigt, ja. Ein grandioser Erfolg, ja. Und was führt dann zum Misserfolg? Diese blöde Isabel, dieses doofe Stück, dass die sagt irgendwie, ich mach dich den Kopf kürzer. Ist mir doch wurscht, du kannst machen, was du willst, ich mach dich den Kopf kürzer. Da hat er gemerkt, das ist ein Teilerfolg. Ja? Und es gibt Menschen, auch Christen, die geben sich mit einem Teilerfolg nicht zufrieden und dann werden sie depressiv, fallen richtig in ein tiefes Loch, weil sie diesen Misserfolg, der mit dem Teilerfolg verbunden ist, nicht ertragen können. Ja, die brechen dann, manche haben sich vorgestellt, wenn ich das jetzt mache, jetzt gibt es Erweckung, ja. Jetzt ist die Erweckung ausgeblieben, sind aber trotzdem 20 Leute zum Glauben gekommen. Würde ich als normalerweise von außen betrachtet als Erfolg sehen. Aber weil er sich 1000 vorgestellt hat, hört er ganz auf. Schmeißt alles hin. So Sachen gibt's. Ja, finde ich traurig. Ich wäre sogar depressiv dann. Verdammt, ich habe es nicht gebracht. Oder so, ja. Ich weiß doch, das fällt mir gerade ein, wie bei der Wende 1989, waren nicht alle dabei, die meisten doch, wie dann nicht nur Helmut Kohl von den blühenden Landschaften im Osten gesprochen hat, war ja auch so ein bisschen, ja, aber sondern auch die Propheten, die hatten da Hochkonjunktur. Ja. Jetzt werden 1000 neue Gemeinden im Osten entstehen, das ist das Arbeitsfeld, jetzt öffnet Gott die Grenzen und alles und wir werden da und so weiter. Ja. Dann gab es diesen gewaltigen Marsch für Jesus, 92, glaube ich, und das war schon ein Gong, also da ist schon wirklich was passiert auch. Es sind nicht 1000 neue Gemeinden entstanden. Es gibt heute noch ganze Landstriche, auch in Mecklenburg. Ebbe, total Ebbe. Das sind Leute voller Eifer und Elan hingegangen. Puh, ja, und da haben viele dann auch gesagt, ja, dann habe ich keinen Bock mehr. Oder dann Misserfolg, jahrelang da investiert, irgendwo in Pommern. Pommernland ist abgebrannt. Ne? Aber in Vorpommern haben sie versucht, da irgendwas, und das hat nicht geklappt. Und dann, ja, aber wenn man mal bei Licht, nicht nur jetzt, wo wir da waren, ja, wenn man das mal bei Licht betrachtet, es sind nicht 1000 neue Gemeinden entstanden, aber 250 zum Beispiel oder vielleicht 300 sogar. Das ist aber was. Für deutsche Verhältnisse ist das mächtig. Und einige sind richtig stark auch in ihrer Gegend, wo es das vorher nie gab. Ja. Und da ist so dieses, merkt ihr, Erfolg und dann ist aber auch der Misserfolg, der lauert. Und dann kann ich, du hast, ich sag mal, 6 wunderbare Kinder, die sich toll entwickeln und ein Sorgenkind. Ja? Und das eine Kind, das macht dich dann fertig. Es gibt 3 Gebiete, in denen du erfolgreich bist. Dann gibt es ein Gebiet, wo es wirklich schwierig ist. Ja? Und dann denkst du, bist als Christ gescheit. Das stimmt aber nicht. Jeremia, das ist noch ein Fall für sich. Also ich finde, bei dem gibt es überhaupt gar keinen Erfolg. Also der ist ja auf der ganzen, also ich weiß nicht, wo der Erfolg sein soll, der ist ja auf der ganzen Linie gescheitert. Der wollte doch den König, ja, der wollte die Priesterschaft und doch warnen vor Nebukadnezar, vor Babylon und wenn ihr so weitermacht und so. Was hat Jeremia bewirkt? Außer, dass wir jetzt 53 Kapitel in der dicken Bibel haben, von denen wir die meisten besser nicht lesen, weil die so traurig sind. Was hat der denn schon bewirkt? Einer der größten Propheten. Ja, er hat das Richtige, seine Worte sind eingetreten, haben die irgendwann gemerkt. Ja. Der muss sich doch richtig als völlig erfolglosen Propheten gefühlt haben. Spätestens als er dann im Schlamm reingeschmissen wurde, da in diese Jauche, und dann so immer so 2 Zentimeter pro Minute so untergegangen ist. Immer so ein bisschen weiter runter. Das war der Tiefpunkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Ist er zwar noch rausgekommen, hat überlebt, da hat er ihnen noch prophezeit, bleibt in Jerusalem. Das war so eine Restbevölkerung in Jerusalem geblieben. Die Oberschicht wurde nach Babylon gebracht, Daniel, Königsfamilie und alle. Ja, aber so eine, die durften da bleiben. Und die haben sich überlegt, wisst ihr was, wir gehen nach Ägypten. Ja. Da hat Jeremia gesagt, keine gute Idee. War noch nie eine gute Idee. Bei Abraham schon nicht, bei Isaak nicht. Bei Josef. Aber Ägypten wusste Jeremia, dass das ist falsch. Ja. Haben ihn überstimmt, der Prophet wird überstimmt. Toll. Der hat doch Vollmacht gehabt, ja. Die Vollmacht, das Richtige zu sehen, aber nicht die Macht, es zu verändern. Und dann muss er, der Prophet, der genau weiß, was er schaut, mit dem Volk nach Ägypten gehen. Ja, ist ganz schön schlimm, finde ich. Also mit dem hätte ich auch nicht tauschen mögen. Ja. Neutestamentlich, 2 Figuren, die bekanntesten, Petrus. Also auf Anhieb hat er ja, also war ja ein Musterschüler, also Bester, Klassenbester, wurde von Jesus hervorgehoben, vor allen Jüngern. Wow, da hat er sich aber guck mal, ich habe mich auch richtig reingehängt. Ja? Ich habe ja auch für Jesus richtig hier gebrannt und alles hier vorbereitet und so. Ja? Dann wurde er unter den 12 sogar hervorgehoben. Ja, du bist der Fels. Ja. Das fühlte sich doch wie ein Erfolg an. Ja? Und dann hat er sich leider überschätzt, Erfolg ist Manche können nämlich gar nicht so gut mit Erfolg umgehen. Warum habe ich keinen Erfolg? Vielleicht hat Gott das Gefühl oder den Gedanken, wenn ich dem jetzt richtig Erfolg schenke, der flippt aus, der überhebt sich, der kann damit gar nicht umgehen. Ja? Lieber nicht, ein bisschen, aber nicht. Der wendet mir gerade den Rücken zu, der denkt, er selbst wäre es. Ja? Also muss Gott sich auch immer gut überlegen, wie doll er uns Erfolg schenken kann. Ja? Und Petrus hat sich überhoben, ja, selbst überschätzt und ist daran gescheitert. Daran, dass er sagt, ich folge dir bis in den Tod. Die anderen, klar, ärgern die sich an dir, aber ich doch nicht. Ja? Voll auf die Nase geflogen. Und noch ein sehr, sehr starkes Beispiel, Paulus. Ja? Also das ist jetzt, muss man jetzt sagen, wahrscheinlich quantitativ, ja, der erfolgreichste Missionar des ersten Jahrhunderts. Keiner hat mehr Gemeinden gegründet als er. Keiner hat wahrscheinlich mehr Menschen direkt oder indirekt zum Herrn geführt. Als er in Ephesus ist, das war mal eine Zeit, da war er mal richtig lang, nämlich 18 Monate, glaube ich. Gell? Und dann steht da nur von Lukas dieser Satz, kann man sagen, das ist poetische Übertreibung, aber Lukas war Arzt, Statistiker, hat ganz viele Zahlen auch in die Apostelgeschichte eingestreut. Und er sagt, dass in diesen 18 Monaten die ganze Provinz Asia das Evangelium bekommen hat. Wie geht denn das? Der war doch in Ephesus. Aber der hat eine Jüngerschaftsschule aufgebaut. Ja? Und die haben sich multipliziert und weiter multipliziert und weiter multipliziert. Und nach 18 Monaten war diese Provinz, heute vielleicht so wie Hessen, ja, so eine Größenordnung erreicht mit dem Evangelium. Also ich würde sagen, das ist für mich auf jeden Fall der erfolgreichste Missionar der ersten Generation des ersten Jahrhunderts. Ja. Aber hört mal, die erste von zwei Bibelstellen, heute 2. Korinther 11, wie Paulus das erlebt hat. Ja. Also ganz subjektiv, sein Resümee aus seinem erfolgreichen Dienst. Klingt so, 2. Korinther 11, 24, von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. Mathe? Ja, klar. Warum eigentlich weniger einen? Ne? Ja. Man durfte nicht, also 40, höchstens 40 Mal durfte man einen schlagen als Strafe. Im Alten Testament haben sie sicherheitshalber nur 39, aber 5x39 ist so wie 5x40 minus 5x1. Ist egal wie viel, aber jedenfalls viel. Ja? Ganz schön viel. Müsst ihr einstecken. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden, da sind so Spitzen dran, das ist böse. Einmal gesteinigt worden, das ist normalerweise Feierabend. Stephanus ist gesteinigt worden, da war empty, aus. Aber wo Paulus gesteinigt wird, dann lässt er die alle weggehen, steht auf und macht weiter. Statt dass der aufhört. Das hätte ihm eigentlich eine Lehre sein sollen, hat sich der Teufel gedacht, haben sich die Leute gedacht, die orthodoxen Juden, aber der hat einfach weitergemacht. Unglaublich. Dreimal habe ich Schiffbrot erlitten. Wie oft habt ihr schon Schiffbrot erlitten? Das war jetzt nicht so ein Schlauchboot, was man leckert, sondern so auf dem Mittelmeer. Ja. Bootsflüchtling. Dreimal. Also nach dem ersten Mal hätte ich gesagt, jetzt kommt nur noch der Esel oder so. Also nur mal sicher oder der Porsche. Aber dreimal Schiffbruch. Schiffbruch ist das Wort übrigens für Scheitern. Im Griechischen und auch im Hebräischen. Shavam, beziehungsweise Nauago, glaube ich, ist das ein Dings. Und dann tatsächlich wird das auch für Scheitern verwendet. Also das ist ja nicht vorgesehen, Schiffbruch. Da ist ja, man steigt ja nicht in ein Schiff, um dann Schiffbruch zu erleiden. Aber das ist ihm passiert und dann macht er weiter. Das ist mein persönliches Highlight. Also einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Also auf so einer Planke im Mittelmeer. Ja. Da habe ich einen tollen Sternenhimmel gehabt, da über sich. Ja. Hat ja auch Zeit gehabt, sich das in Ruhe anzuschauen. Ich konnte ja eh nichts machen. Ja. Ey, aber das ist doch ein Apostel. Gott muss ihn doch bewahren. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber. Gott muss ihn doch beschützen. Warum hat Gott ihn nicht behütet vor diesen... Also Leute, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren der Stadt, in der Wüste, auf dem Meer, in Gefahren der falschen Brüder. Och, das tut besonders weh. Das tut richtig weh. In Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst. Paulus, du bist doch gesegnet, du musst das proclaim, name, wie heißt es, nimm und bekenne und nimm. Ja? Ey, kennst du nicht die Grundprinzipien des Glaubens? Das kann nicht sein, dass das einem Apostel und einem Diener Gottes passiert. Doch, Also, ich meine, ich fasse jetzt mal diese drei Verse zusammen. Wo Paulus war, ging irgendwas schief. Also irgendwie gab es immer Ärger, Probleme, Aufstand, Revolte, Unruhe. Irgendwas ging schief. Der konnte immer nur einen Tag irgendwo bleiben. Später haben sie das zur Regel gemacht in der Didache für reisende Apostel, sogenannte Apostel, die sich als Apostel verkaufen. Wenn einer länger als 3 Tage in einem Ort bleibt, ist es ein falscher Prophet. Dann will er sich durchfüttern. Das haben die von Paulus genannt. Aber der wäre gern geblieben, der hätte gerne weitergemacht. Aber der musste immer, der hat immer nur so 1-2 Nächte, dann war irgendwie Feierabend. Ja. Ey, also bei dem klebte Pech, Misserfolg klebte ihm da auf den Fersen. Und er war, ging irgendwas schief. Auch die Mitarbeiter wussten das, da waren einige auch mal, Vorsitzende haben sich mal verdünnisiert. Ja. Aber das ist schwer, das auszuhalten, ein erfolgreicher Dienst und voller Misserfolg im persönlichen Leben, wenn du so willst, oder in den Umständen. Was da so passiert. Ja. Natürlich kann man jetzt mal sagen, der Feind, ja, der muss ja für einiges herhalten. Ja. Aber natürlich, klar, der Feind wollte ihn entmutigen, der Feind wollte ihn stören und so weiter. Aber sein Weg ist von Erfolg und Misserfolg gezeichnet. Das ist so, das gehört zusammen. Ja. Und deswegen Apostelgeschichte, Bibelkunde, ja. 28 Kapitel, wie das Markus-Evangelium, ziemlich lang. 27 handeln mehr oder weniger von den Zeugnissen und gewaltigen Dingen, die Gott getan hat. Erinnert euch an den Schatten von Petrus und die Schweißtücher von Paulus. So ein paar. Ja, und also was da, Totenauferweckungen. Also ist ja das wirklich ein Buch voller Erfolge, die das Christentum gezeitigt hat. 20 Jahre nach Pfingsten heißt es Kapitel 16, glaube ich, am Anfang. Und die Gemeinde des Herrn wuchs täglich, Tag für Tag, nicht nur an Pfingsten und ein paar Wochen danach. Tag für Tag Gemeindewachstum. Ja. Also das ist schon gewaltig. Und dann aber das vorletzte Kapitel, habe ich mir wirklich darüber Gedanken gemacht. Da wird in aller Ausführlichkeit, ich glaube 50 Verse lang, der Schiffbruch des Paulus beschrieben. Ja. Hätte man noch weglassen, das ist doch entmutigend. Da kriegst du keinen zur Bibelschule, wenn du das den Leuten so als Aussicht so. Das kann dir passieren, das gehört dazu. Ja, gehört zum Repertoire, Apostelgeschichte. Ja, wir wollen heute die Apostelgeschichte erleben. Ja, Kapitel 27 auch? Auch das? Ja, auf Planken da so. Das war auch so eine Situation, das ist noch danach. Das ist noch nach dem, was Paulus in 2. Korinther schreibt. Der hat das mehrmals erlebt sogar. Auch noch durch Dummheit, gegen seinen Rat. Er hat einen prophetischen Einsicht, dass sie da in Kreta bleiben sollen, überwintern sollen. Der Kapitän setzt sich durch, der Trollo von Hauptmann, die wollen Ferien machen, die wollen die Gefangenen da in Rom abliefern. Und gegen alle Vernunft und auch gegen das, er hat das innere Zeugnis gehabt, was da passiert. Paulus wusste genau, was passiert, wie bei Jeremia, und musste doch mitgehen. Bis hin auch zu diesem Schiffbruch. Irgendwo vor Malta Land gehen die auf Grundeis, das Schiff zerschellt und auf Brettern retten sie sich da an die Insel. Ja. Misserfolg. Aber Paulus wusste eins und deswegen komme ich auf das, was das bedeutet mit Misserfolg. Was macht das mit uns oder worauf läuft das Ganze denn hinaus? Paulus wusste, dass er vor den römischen Kaiser gestellt wird eines Tages. Das hat der Herr ihm gezeigt. Du sollst vor den Kaiser gestellt werden. Irgendwie wird er das Ziel erreichen. Es geht gar nicht um das Schiff. Es geht gar nicht um unser heiles Schiff, unsere heile Familie, unseren tollen Beruf, unser tolles Gehalt, unser Haus, unser Auto und alles. Darum geht es gar nicht, dass wir das Ziel erreichen. Darum geht es, dass wir am Ziel ankommen. Kann auch auf einer Planke sein, auf einer Schiffsplanke. Oder ein ganz anderes Schiff. Kenne ich gar nicht. Doch, Gott hat mir gezeigt, das ist das richtige Schiff. Das nehmen wir jetzt. Was meint ihr, was das undenkbar war zur Zeit von Jeremia, dass dieser Tempel zerbrochen werden wird? Das war undenkbar. Gott hatte sich mit seiner Herrlichkeitswolke nach dem Gebet von König Salomo auf diesen Tempel niedergelassen. Auch ein ganz langes Kapitel, 1. Könige 8, das Weihegebet von Salomo. Also wenn ihr das mal einmal lest, also egal ob langsam oder schnell, so lange hat der König Israels an erhöhtem Platz, damit alle es sehen, wie er sich vor Gott demütig gekniet und er fleht, wenn dein Volk sich zu diesem Tempel hinwendet, in Not oder umkehrt von ihren bösen Wegen, erhöre doch das Gebet, ein ehrliches, aufrichtiges Gebet. Und als er Amen gesagt hatte oder Halleluja oder was auch immer, kam die Herrlichkeitswolke auf diesen Tempel. Deswegen war es zur Zeit von Jeremia, ein paar hundert Jahre später, für die hohen Priester und auch für die Könige, die Söhne Davids, Nachkommen Davids, klare Sache und Nachfahren Salomos, dass Gott diesen Tempel nicht preisgeben kann. Gott gibt das. Ja? Aber wir haben es ja auch bei der ehernen Schlange gesehen. Etwas, was Gott selbst gebraucht und geheiligt hat und benutzt hat, kann er zerstören. Ja, die Kirche ist doch von Gott. Ja, oder Gott hat gesagt, niemand kann meine Gemeinde überwältigen. Ja, ob das für jede Ortsgemeinde gilt? Ja, Gott hat doch sich bestätigt, das ist doch Gottes Ort, das ist doch Gottes Haus. Ja, haben wir jetzt auch wieder gehört, eine Gemeinde, die klebt an der Immobilie, glaube ich, und gut, kommt deswegen nicht vom Fleck, die kleben an dieser Immobilie. Und kommen nicht weiter. Ja, das war mal, man muss dann aktualisieren. Ja, Gott hat mich doch an diesen Platz gesetzt. Gott hat mich doch, was weiß ich, es kann der Job sein, irgendwas. Aber das Gefäß ist relativ, ist disponibel. Ja? Und wenn Babylon in den Tempel kommt, kann auch der Tempel nach Babylon oder die hohe Priesterschaft. Ja? Dann ist es auch egal. Gott kann das jederzeit wieder auch aktualisieren, sage ich mal. Nicht revidieren, aber so aktualisieren. Ja? Und später ist der Tempelplatz ja wieder drangekommen, aber ein anderer Tempel. Das Schiff ist nicht das Entscheidende. Ja, die Rahmenbedingungen, in denen wir leben, ist nicht das Entscheidende, sondern dass wir das Ziel erreichen. Man kann auch so sagen, wenn Gott selbst auch Misserfolg erlebt hat, mit seinem Volk zum Beispiel, ja, dann sind wir auch nicht davor gefeit. Ja, dann brauchen wir uns auch nicht Vorwürfe machen. Das gehört irgendwie auch zum Leben dazu ein Stück weit. Das beste Beispiel ist ja der Vater des verlorenen Sohnes, den Jesus doch ganz offensichtlich über seinen Vater, das erzählt doch Jesus über seinen eigenen Vater, oder? Über den Vater im Himmel. Wieder zwei mehr oder weniger missratene Söhne hat. Einen dritten gibt es irgendwie nicht, schade. Ich hätte so noch so einen braven, netten noch. Aber da gibt es diesen Verbitterten, der ein negatives Bild von ihm hat, den älteren Bruder, ja, der neidisch ist, der dem Vater Vorwürfe macht. Da kam es erst dann so raus. Mir hast du nie das und das. Also er hat gar kein positives Bild vom Vater, auch offensichtlich keine enge Beziehung. Ist also eigentlich nicht so richtig gelungen, eigentlich kann man sagen. Und dann der Kontaktabbruch, der abhaut mit dem ganzen Erbe, mit allem drum und dann Kontaktabbruch. Da muss doch bei dem Vater irgendwas schiefgelaufen sein. Da muss doch was ganz Schlimmes passiert sein. Das macht er doch nicht einfach so. Wer weiß, was der Vater für Fehler gemacht hat früher. Wissen wir vielleicht gar nichts von. Steht ja auch nicht geschrieben. Aber da könnt ihr in dem Fall, es klingt doof, aber Gift drauf nehmen, dass der Vater, dieser Vater, keinen Fehler gemacht hat. Ja, dann muss es doch gelingen. Keine Fehler, Segen. Fehler, Misserfolg. Nein. Kein Fehler und trotzdem ist Erfolg. Das ist brutal. Das ist brutal. Langfristig kommt der Vater ja dem Sohn klar. Und durch diesen Zerbruch und auch den Misserfolg des Sohnes selbst, den er ja selbst erlebt hat, mit seinem tollen, selbst gewählten Weg, ohne den Vater, ich kriege das auch ohne den Vater hin, mit den Gaben des Vaters, aber ohne ihn, da ist er ja auch dran gescheitert. Der hat ja auch Misserfolg erlebt. Ja, aber der Vater denkt weiter, der denkt, wenn ich ihn dann nochmal wiederbekomme, dann wird es eine wiederhergestellte, reine und ehrliche und tiefe und freudevolle Beziehung sein. Und tatsächlich passiert das auch. Also langfristig kommt Gott auch mit Israel zum Ziel, auch mit seinen Söhnen und Töchtern anscheinend. Das soll ja dieses Gleichnis wohl lehren. Ja? Aber deswegen, wie gesagt, wenn selbst Gott davor nicht verschont wird, brauchen wir nicht denken, dass das bei uns unbedingt dann so einfach gehen muss, alles. Und jetzt wäre zu entdecken, worin liegt denn jetzt im Misserfolg der Erfolg? Und da möchte ich mit euch dieselben Leute einfach nochmal durchgehen. Der Hiob ist gescheitert, hat seine Kinder verloren, seinen Besitz, sein Reichtum und alles, hat aber mit Vorwürfen, mit Streit, mit Stress, mit Depression, mit Unzufriedenheit, mit allem, letzten Endes an Gott festhalten. Letzten Endes hat Gott ihn nachher auch dafür sich zu ihm gestellt. Und das ist der Erfolg. Nicht, dass er die Kinder, dass er wieder Kinder bekommen hat, dass er wieder materiell gesegnet wurde. Ja? Das ist der Erfolg, dass er festgehalten hat. Mose hat den Auftrag Gottes erfüllt. Führe mein Volk aus Ägypten. Gott hat nicht zu Mose gesagt, führe es ins verheißene Land. Er hat nur gesagt, führe es aus Ägypten heraus. Das war sein Auftrag, das war der Erfolg, hat er gemacht. Dass es für ihn subjektiv dann ein bisschen schade, traurig ausgegangen ist, ja, ist was anderes. Und er ist im Frieden mit Gott gestorben und auch im Frieden mit Menschen. David hielt auch in dem ganzen Misserfolg und in dem ganzen Desaster mit seiner Familie an Gott fest und hat bis zum Schluss auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Elia hat auch diese Talsohle, auch seiner Depression und seines Selbstmitleids auch, hat es durchschritten und durchlitten und hat sich aber auch wieder aufrichten lassen. Und worin bestand sein Erfolg? Ja, letzten Endes hat er eben doch eine Umkehrbewegung im Volk ja bewirkt. Ja. Das ist ja, egal wie viele Menschen sich bekehren, ja immer ein Erfolg. Und er hat auch noch den letzten Auftrag ausgeführt, nämlich seinen Nachfolger Elisa zu salben. Das hat er erfolgreich gemacht, das wurde ihm aufgetragen, hat er gemacht. Ja, der hatte den zweifachen Geist von ihm, also der war ja nun wirklich auch sehr effektiv. Er hat mehrere Menschen dann eingesetzt auch. Er hat wieder zu dem Dienst gefunden, das ist sein Erfolg, glaube ich, dass er seinen Platz wieder eingenommen hat. Jeremia, ja, da ist es ein bisschen schwer, weil der hat biografisch keinen Erfolg erlebt, aber durch diese ganzen Zeiten hindurch wurden ihm die größten Prophezeiungen geschenkt für die Nachwelt, für die allernächsten Jahrhunderte, über den neuen Bund, über das neue Herz, über die Rückführung Israels, der Juden aus Babylon nach Jerusalem und wunderbare Verheißungen über das tausendjährige Reich. Das hat er empfangen dürfen, gerade weil er so frustriert war über dem Wenigen, was er in seinem Leben erreicht hat. Manchmal wird der Erfolg unseres Dienstes und unseres Lebens erst für die Nachwelt offenbar. Wie viele Missionare sind ohne sichtbare Frucht gestorben und danach bricht irgendetwas, manchmal sogar Gewaltiges auf. Bestimmte Dinge würden nicht zustande kommen, wenn wir nicht an einer oder mehreren Stellen im Leben scheitern würden und auch Misserfolg erleben würden. Und dann ist dieses Besondere, wenn wir mit Gott da durchgehen können und vielleicht auch verständnisvoller werden mit anderen Menschen, ja? Wo wir manchmal vielleicht vorher uns verglichen haben oder sowohl zum Positiven als zum Negativen hin uns so eingeschätzt haben und guck mal, der hat den Fehler gemacht, kein Wunder, dass das schief geht und so. Ja? Und wir bekommen vielleicht dadurch, dass wir auch in dem einen oder anderen Bereich scheitern, ein tieferes Gnadenverständnis. Erfolg im Misserfolg heißt nicht im Glauben zu scheitern, ja, sondern nur in einzelnen Bereichen möglicherweise. Ja, in der Ewigkeit, ob wir gekündigt worden sind, wie viele Jahre wir arbeitslos sind, das ist so wurscht. Ja. Aber eben mit Gott da durchzugehen. Aus Gottes Sicht geht es gar nicht darum, wie erfolgreich du warst oder wie viel Misserfolg du erlebt hast, ja, sondern ob du vielleicht sogar genau dadurch zu dem geformt worden bist, was Gott sich bei dir gedacht hat, als er dich erschaffen hat. Gott hat Gedanken über uns gehabt, als wir entstanden sind. Nicht nur unsere Eltern, vielleicht haben sie sich gar nichts dabei gedacht, aber Gott hat sich was dabei gedacht. Und dann wünscht er sich, dass wir durch Auf oder Ab, durch Erfolg oder Misserfolg, egal wie, irgendwie in dieses, zu dem hingeformt werden, wer wir sein sollen. Und ganz am Ende ist die Frage, wie nah wir dem Ebenbild seines Sohnes gekommen sind. Das schreibt Paulus in Römer 8, Vers 29. Die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Also in dieses Ebenbild umgeformt zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, Geschwistern. Darauf kommt es an. Das ist das Ziel. Welche Mittel Gott dafür gebraucht oder was dafür nötig ist, dass wir das Wesen Jesu an uns tragen, dass wir barmherzig sind, dass wir voller Güte sind, die Frucht des Geistes in uns erwächst. Das steht auf einem anderen Blatt. Da können auch negative Umstände dazu beitragen. Aber darauf kommt es ganz am Ende an. Nicht mit welchem Schiff, mit welchem Auto, mit welchem Gehalt oder mit welcher Rente wir über die Ziellinie gehen. Das Geborgensein in Christus, das Gehaltensein in ihm, wie wir verankert sind in Stürmen und Krisen des Lebens, das zeigt, ob wir erfolgreich sind oder nicht. In der Verbundenheit mit ihm wollen wir den Weg vollenden und das Ziel erreichen, was er für uns hat. Bei Paulus war es biografisch gesehen Rom und er hat das Ziel erreicht. Auch trotz Scheitern, trotz Schiffbruch. In dem Fall sogar physisch, aber das kann uns in dem einen oder anderen Bereich auch passieren. Aber das formt uns letzten Endes und wir lassen es los, wir geben es in Gottes Hand. Wir verstehen vielleicht nicht alles. Da bleibt so ein Warum vielleicht übrig, aber vielleicht gibt es ein Wozu, dass es zu einem Ziel zuträglich ist, zu einem Formungsprozess, den Gott mit dir und mir hat. Für mein Leben kann ich das sagen, dass es auf jeden Fall dazu beigetragen hat, auch wenn Fragen offen bleiben, so im Hinterkopf. Aber das macht nichts. Auch damit kann man leben und auch damit kann man weitergehen und das Ziel ansteuern. Amen.